Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Spezialsendung des Radio Freirad, die dem Tiroler Komponisten Christian Reimeyer gewidmet ist. Christian sitzt jetzt mir im Café Zentral in Innsbruck gegenüber. Hallo.
Guten Abend, servus.
Wir kennen uns schon sehr lange, der Christian und ich, deshalb sind wir ja bei du, das möchte ich vorausschicken. Und der Grund, wieso Christian, der wohnt normalerweise in Wien, und wieso er jetzt in Innsbruck ist, ist die Uraufführung eines Stückes von dir. Kannst du da ein bisschen was erzählen über dein Stück?
Über das neue, ja, genau. Das wird jetzt am Nationalfeiertag uraufgeführt werden. Ist ein Stück für Klavier und vier andere Instrumente. Man kann sagen Klavierquintett, obwohl es jetzt kein typisches Klavierquintett ist von der Besetzung. Ich habe nämlich eine Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier. Es ist ein einsätziges Stück, was sich, wie viele oder die meisten meiner Stücke ja komponiert wurden, aus meinen Erfahrungen, die ich im Umfeld mit Menschen mache. In dem Fall war es, es hat den Untertitel Femme Fragile. Da geht es in dem Fall um, dass mir das Konzept einer Femme Fatale natürlich schon lange bewusst und bekannt war und ich mich erst seit kurzem mit, ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass es Femme Fragile jetzt als Ausdruck überhaupt gibt und in meinen Erfahrungen jetzt in Wien ist das ist ein guter Untertitel, sagen wir es mal so, für dieses Stück.
Wie lange hast du denn gebraucht, um dieses Stück zu komponieren?
Ja, das Stück, das dauert 11 Minuten, hat 5 Instrumente. Wenn man mal den, bei mir ist das immer so, wenn man einmal den Einfall hat, diese Keimzelle, wo ich spüre, aus dem kann ich jetzt was bauen, dieser Einfall kann lang dauern, weil ich kann rumspielen am Klavier, ich kann probieren und ich kann immer was komponieren. Nur ich spüre dann nicht, dass das was Großes wird. Und erst wenn ich da was gefunden habe, so eine Keimzelle gefunden habe, wo ich weiß, aus dem kann ich jetzt was bauen oder will ich jetzt was bauen, das hat Potenzial, ab dann brauche ich jetzt für so ein Stück 5, 6, 7 Wochen, zwischen 5 und 7 Wochen. Wenn aber schon der Anfang quasi diese Grundidee einmal da ist, ja, also in dem Fall ganz 5, 6 Wochen, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich diese Idee hatte.
Eine kleine Anmerkung noch für unsere ZuhörerInnen. Du hast vorhin 2 Begriffe erwähnt im Zusammenhang mit deiner neuen Komposition, Femme Fatale und Femme Fragile. Unter einer Femme Fatale versteht man eine sehr attraktive, selbstbewusste, verführerische Frau. Und die Femme Fragile ist das genaue Gegenteil davon.
Thank you.
Gehen wir mal zu deinen Anfängen zurück. Also du bist da relativ spät erst zur Musik gekommen. Du hast vorher etwas komplett anderes gemacht. Du hast Physik studiert, warst auf der HTL. Wie bist du denn dann plötzlich zur Musik gekommen?
Ja, also ich habe wirklich null musikalische Ausbildung, jetzt extra Ausbildung genossen, außer halt, was man in der Volks- und Hauptschule lernt. Danach, wie gesagt, HTL gegangen, wo ja jetzt die musikalischen, künstlerischen Fächer quasi nicht existieren. Und somit war ich frei von klassischer Musik bis zu meinem 17. Lebensjahr, wo ich dann zufällig, wo vielleicht andere Teenager anfangen, Rock, Pop oder Heavy Metal oder was zu hören, habe ich angefangen, klassische Musik zu hören, durch ein Zufallserlebnis. Mir ist die Mondscheinsonate, ist ein bisschen kitschig, aber trotzdem wirklich die Mondscheinsonate von Beethoven untergekommen. Ich kannte die nicht.
Was hat dich an diesem Stück so fasziniert?
Ich weiß es nicht. Das war die Atmosphäre. In den ersten 5 Sekunden war ich gefesselt, obwohl ich nicht wusste, wie das Stück weitergeht. Also jetzt der erste Satz. In den ersten 5 Sekunden war ich in einer neuen Welt, die ich nicht kannte. Und ich habe das Stück dann diese 5-6 Minuten fertig gehört und danach war ich, ja, wie soll man das nennen, quasi in einer neuen Welt, was ich vorher nicht kannte. Also das hat mystisch fast diese ersten 5-6 Sekunden. Ich wusste, wow, was ist das? Und dann habe ich mir einen Synthesizer ausgeliehen von einem Kollegen, damals in unserem Dorf in Steinach, der einen rumstehen hatte, aber den nicht gebraucht hat, und habe wirklich angefangen, einfach rumzuklimpern am Klavier. Witzigerweise ist mir da immer schon irgendwas eingefallen, also irgendwelche eigenen Melodien, und ich konnte das einfach, ich konnte irgendwie drauf losspielen, jetzt nicht kompliziert, aber einfach drauf losspielen konnte ich einfach am Klavier, obwohl ich vorher noch keins gesehen hatte oder zumindest nicht wirklich drauf gespielt habe auf einem und es kein Thema war.
Ich kann mich erinnern, du hast mir damals eine CD geschenkt, vor langer Zeit mit einer, waren wahrscheinlich deine ersten eigenen Kompositionen auf dieser CD.
Ja, ich habe da dann, ich habe schon mir auch dann CDs gekauft, klassische, und mir probiert noch Gehör, die ganzen Sachen nachzuspielen, insbesondere die Mondscheinsonate von Beethoven und von Bach, so einfache Stücke, das war meine Musik, die haben mich am Anfang fasziniert, die habe ich nachgespielt. Und die Dinge, die ich selber immer komponiert habe, die habe ich auf Kassette damals aufgenommen, analog. Irgendwann habe ich es dann digitalisiert. Also das, was ich dir damals geschenkt habe, das war dann ein bisschen später schon, wo ich dann einen ersten CD-Brenner hatte und das Digitalisierte auf CD brennen konnte. Genau. Es war da immer alles ohne Noten und autodidaktisch und ich habe es aufnehmen müssen, sonst hätte ich es irgendwann vergessen, weil das waren irgendwann einmal 30, 40 Stücke, die ich da komponiert habe, und die hätte ich dann irgendwann vergessen, weil ich konnte sie nicht aufschreiben. Und irgendwann ist eben zu dieser CD gekommen, ja, die ich dann meinen Freunden quasi aufgedrängt habe, weil, wie soll ich das sagen, mein Freundeskreis damals, der war ja jetzt auch nicht sehr bewandert in klassischer Musik, und wenn mich da jemand besucht hat in meiner Wohnung, den habe ich ja quasi dann gefoltert, habe ich immer gesagt, da hockt er das an, ich habe das komponiert.
Also ich habe schon klassische Musik gern gehabt, damals schon.
Ein paar Ausnahmen hat es gegeben, das stimmt, ja.
Und du bist dann aufs Konservatorium, hast dich am Konservatorium beworben.
Ja, das war schon gar keine so eine leichte Entscheidung, weil es war ein gerader Weg eigentlich vorher. Ich habe HTL, Nachrichtentechnik, maturiert. Ich habe in der dritten, also 2 Jahre vor der Matura, schon gewusst irgendwie, ich will Mathematik, Physik studieren. Mir hat damals wirklich Relativitätstheorie, Chaostheorie, was damals in war, also die Chaostheorie war damals ganz neu und in, die hat mich unglaublich fasziniert, das tut es mir heute noch, das ist nicht etwas, was mich nicht mehr interessiert, und da war eigentlich der Weg vorgezeichnet zum Physikstudium, und das habe ich auch 4 Semester studiert, nur eben mit 17, 18 habe ich, wie gesagt, schon angefangen Klavierspielen, und das wurde immer mehr, und komponieren und immer mehr, und irgendwann war ich dann 24 oder 23. Und da habe ich das irgendjemandem zeigen müssen, weil so richtig der was davon versteht. Und da bin ich halt zum Konservatorium gerannt mit meinem ganzen Sack und Pack in Innsbruck. Und die wollten mich dann da auch sofort aufnehmen in die Kompositionsklasse.
Und obwohl du noch keine Noten lesen konntest.
Ja, das wussten die damals nicht. Ich habe schon mit den ersten Computerprogrammen, die es damals gegeben hat, habe ich mühsamst die Dinge irgendwie in Noten hingebracht, dass ich quasi schon ein Notenbild hatte. Aber genau gewusst habe ich nicht, was ich da mache mit Noten. Das wussten die am Konservatorium nicht. Ich bin dann auch quer eingestiegen und habe die Aufnahmeprüfung erst später gemacht. Da bin ich auch durchgefallen dann. Konnte aber trotzdem weiter studieren und habe das natürlich aufgeholt, irgendwann später, diese ganzen, die Theorie und Notenschreiben. Aber das finde ich ganz gut, weil die haben mich wirklich aufgenommen, weil sie gesehen haben, Kreativität zum Komponieren ist da und um das geht's, weil Noten kann jeder lernen und Musiktheorie kann auch jeder lernen und ich habe es halt nachlernen müssen.
Wie lange hat die Ausbildung im Konservatorium gedauert?
Ja, das ist ganz interessant, weil damals war die Ausbildung am Konservatorium zum Komponieren 6 Jahre. Und ja, ich habe das auch in sechs Jahren gemacht. Man könnte, und heuer haben, also oder vor ein paar Jahren haben sie das gekürzt auf 4 Jahre. Jetzt sagen wir mal so, die ganzen Prüfungen und theoretischen Prüfungen, die kann man alle in 4 Jahren auch machen. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Aber wenn man jetzt Komposition studiert, geht es ja auch um Charakterentwicklung, um Bildung eines eigenen, im Idealfall Personalstils, wie man komponiert. Und da finde ich, das braucht einfach Zeit. Und deswegen sind 4 Jahre schon ein bisschen wenig jetzt im Moment, sage ich mal. Also die 6 Jahre haben mir schon gut getan.
Thank you.
Dann bist du nach Wien gegangen.
Nicht sofort, aber wann war das? 2005, 2006 war das Konservatorium fertig. 2008 bin ich nach Wien gegangen. Das war irgendwie ein logischer Schritt, weil Wien ist in meinem Hinterkopf immer schon da gewesen als Option, aber nicht greifbar. Und irgendwann 2008 war es plötzlich soweit und ich habe gesagt, so, schauen wir uns Wien an. Und da bin ich immer noch.
Da bist du immer noch und du scheinst dich dort sehr wohl zu fühlen.
Ja, ich wollte nur ein Jahr und jetzt sind es 8 und also ich bin gern immer wieder in Tirol. Ich bin zwei Monate im Jahr in Tirol. Das ist wunderschön. Aber Wien war jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch von der Weiterentwicklung von neuen Menschen, von neuen Eindrücken einfach für mich sehr wichtig. Ja, ist immer noch.
In Wien hat auch Ludwig van Beethoven gelebt, gewohnt, eines deiner musikalischen Vorbilder, oder?
Ja, in Wien haben viele gewohnt.
Genau.
Also, aber der Beethoven, ja eben, der hat mich am Anfang wirklich am meisten fasziniert. Ich bin dann erst ein bisschen später drauf gekommen, dass ich am gleichen Tag Geburtstag habe wie er, am 16. Dezember. Wobei in Wikipedia und in einigen Quellen steht oft 17. Dezember, wobei das die Taufe war. Und ein paar Quellen sagen, dass er dann auch am 17. geboren ist. Ich glaube, er ist am 16. geboren, weil die Leute wurden damals einen Tag später getauft. Die Taufurkunde vom 17., das ist verbrieft quasi. Und ja, der Beethoven, ach Gott, ich bin am Anfang durch Wien gerannt und habe mir überall in der Innenstadt oder auch in Heiligenstadt oder seine Wohnorte und seine ganzen Uraufführungsstätten angeschaut, so fast ehrfürchtig bin ich durch die Stadt gerannt. Das war ganz eine schöne Zeit. Inzwischen ist aber für mich Wien ja viel mehr noch als wie dieses alte, klassisch komponistenbesetzte Bild.
Aber also neben Beethoven hast du noch ein anderes Vorbild, einen nicht so bekannten Komponisten?
Achso, ja, du spielst auf den Alexander Skriabin an, genau. den ich dir ja auch schon einmal vorgestellt habe.
Genau.
Es hat sich entwickelt. Also ich habe da wirklich so, Beethoven, Bach waren meine ersten Eindrücke. Man das zu verarbeiten, dauert schon ein bisschen. Mir gefällt auch Rachmaninoff sehr gut, weil da kommen wir dann zu meiner eigenen Musik dann irgendwo im Sinne von Emotionen sind mir schon wichtig. Das ist ein bisschen schwierig bei zeitgenössischer Musik manchmal, weil die oft sehr elitär ist und geräuschhaft, dass man da noch irgendwelche Emotionen ausdrückt. Aber da gibt es eben diesen Alexander Skriabin, ein Russe. Der ist sehr jung gestorben, der ist mit Anfang 40 schon gestorben, ganz schnell an einer Entzündung damals. Wer weiß, was der noch komponiert hätte, weil der war wirklich so schon, 1915 ist der gestorben. Und der hat vorher schon auch seine eigene quasi Atonalität schon entwickelt. Der ist schon weitergegangen wie der Wagner und er hat es nicht so genannt, Atonalität, aber er hat auf Quartenakkorden, da gibt es einen mystischen Akkord von ihm, ist der sehr weit, hat er sich hinausgelehnt und hat Dur-Moll quasi auch schon verlassen. Als Vorreiter kann man ihn bezeichnen. Das ist jetzt aber nur die Theorie. Mich fesselt der Typ einfach. Das ist ein Wahnsinniger. Der hat Klavierwerke geschrieben. Die sind unglaublich schwer zu spielen, aber die sind hoch emotional. Wenn man sie dann anschaut, auch zerlegt, wahnsinnig gut geschrieben und kontrapunktisch und was auch immer. Aber da liegt eine Emotionalität drin. So eine tief russische Seele, die mit mir irgendwo, ich weiß auch nicht, die mir unglaublich was gibt.
Oder gibt es ein Stück, das dich besonders inspiriert von ihm?
Ja, er ist halt ein Klavierverrückter Pianist. Der war übrigens mit dem gleich, der war im Moskauer Konservatorium und hat mit dem Rachmaninoff abgeschlossen. Der Rachmaninoff hat damals die große Goldmedaille gekriegt und das Skriabin die kleine. Als Pianistenausbildung, jetzt nicht Komponistenausbildung. Und ja, es gibt verrückte Klavierstücke, da gibt es dieses Opus 8 Nummer 12, Etüde in Dismoll. Wenn ich das höre, das habe ich selber mal gespielt, aber es ist sauschwer. Und wenn ich das vom Horowitz zum Beispiel höre, das fetzt extrem. Es dauert nur 2-3 Minuten, je nachdem wie schnell man es spielt. Es gibt aber viel vom Skriabin. Er hat ein Stück geschrieben, das heißt Ver la Flamme. Also der Flamme entgegen. Und das ist ein Stück, das ist deswegen so besonders, ein Klavierstück, weil es einer jetzt unter Anführungszeichen normalen Dynamik widerspricht. Das ist ein Stück, das fängt aus dem Nichts an und hört mit einer Explosion auf. Es gibt da keine Wellenbewegungen. Das heißt, es ist eine Steigerung von Null bis zum Schluss, bis zur Explosion hin. Deswegen der Flamme entgegen. Also es wird immer heißer, bis es dann explodiert. Das ist ein ganz extraordinäres Stück. Anscheinend sagt man da, er hat da irgendwie die Atomexplosion vorausgesehen. Ich meine, Scriabin war ein sehr mystischer, seltsamer Kerl. Faszinierend, aber schon sehr ein bisschen abgedreht.
Gut, dann hören wir uns einmal etwas an von Scriabin. das war Alexander Skriabin. Du hast vorhin die russische Seele angesprochen, die hast du ja selbst schon einmal kennengelernt. Du hast eine Reise, eine sehr abenteuerliche, nach Russland gemacht.
Abenteuerlich, ja, spannend, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer weiß das besser als du? Ich habe dich besucht, genau. Damals, wo du 2 Jahre in Irkutsk am Baikalsee gelebt hast. Ja, also für jemanden, der nicht Russisch kann, das war übrigens ein guter Tipp, dass man sich zumindest das kyrillische Alphabet anschauen sollte, wenn man nach Russland fährt, und wenn man aus dem Flughafen in Moskau raus ist, steht ja alles nur mehr in Russisch da. Kommt man mit Englisch auch nicht mehr weit. Deswegen spannend, überhaupt einmal zum Bahnhof zu finden, wo dann die transsibirische Eisenbahn losfährt, wo man dann vier Tage bis Irkutsk im Zug sitzt, was aber durchaus schnell vergeht. Und noch dazu, ich war ja im Winter, nicht? Ich bin ja im wunderschönen, eiskalten Winter da hingefahren. Hauptwitzigerweise, genau, habe im Zug, dann habe ich mir ja vorher alles bereitgestellt für 4 Tage Zugfahrt, Skriabin natürlich gehört. Aber nach 2 Tagen Skriabin konnte ich nicht mehr, dann habe ich Frank Sinatra gehört. Ja, also.
Eine andere Reise, die dich zu einem Stück da inspiriert hat, war eine Reise nach Barcelona. Du wolltest dort nur für ein paar Tage hin und dann bist du einen Monat dort geblieben.
Ja, das ist schon ein bisschen her, 2009, glaube ich, war das. Ja. Das war mein erstes Jahr in Wien, da habe ich neue Leute kennengelernt in Wien und unter anderem eine Bekannte, die aber da schon in 10 Jahren in Barcelona gelebt hat und immer wieder nach Wien kam. Und die hat mich da dann eingeladen, ja. Und erste Mal Barcelona, ich habe dann noch bei ihr in der Wohnung ein Zimmer gehabt. Sie hat es gerade günstig vermietet. Und da ist es aufgegangen. Barcelona ist eine gefährliche Stadt, gefährlicher wie Wien, finde ich. In Barcelona, wenn man nicht aufpasst, kann man fast untergehen. Also wenn man das Nachtleben zelebriert und sehr eintaucht in die Stadt. Aber unglaublich, ja. Und ich habe dann noch ein Streichquartett komponiert, ja. Das zweite Streichquartett, Frequenz heißt es, genau.
Die Inspiration zu diesem Streichquartett hast du auf dieser Reise nach Barcelona bekommen?
Ja, wobei jetzt nicht mehr genau, da ist einfach auch wieder viel passiert. Manchmal sind solche Reisen ganz gut, um wirklich den Kopf frei zu kriegen von alten, festgefahrenen Dingen. Ich habe auch oftmals Kompositionspausen, wo ich mal nichts schreibe, wo man auch in Selbstzweifel verfällt oder dann irgendwie denkt, was soll ich noch komponieren, ist eh schon alles da, was soll ich jetzt da überhaupt noch machen, ich lasse es überhaupt und. Es ist gar nicht so ohne diese Gedanken und der Barcelona hat mich da komplett rausgerissen wieder, ja. Da war ich wieder enthusiastisch, was zu schreiben. Und prinzipiell, was mich da immer rettet, ist, man kann darüber reden, was man schreibt, was mit dem Stil man schreibt, wem es gefällt oder nicht. Eines stimmt aber immer, egal wie viele Milliarden Menschen auf der Welt leben, wenn ein Mensch was macht, konnte nur er das machen. Jetzt einmal total wertefrei, ob es gut oder schlecht ist. Aber die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass noch einer das Gleiche macht auf der Welt, was ich jetzt zum Beispiel komponiere, die geht gegen null. Natürlich hat man Einflüsse, aber die sind ja auch gewollt, nicht? Wenn mir gewisse Komponisten gefallen, bewusst oder unbewusst, natürlich hat man eine Musiksprache, die eingefärbt ist von diesen Dingen, die einem gefallen. Trotzdem ist ein Personalstil zu entwickeln, wäre schon was richtig Gutes. Zum Beispiel ein Chopin hat, weiß Gott, wie viele Stücke geschrieben, aber man hört, es ist Chopin und jedes ist einzigartig und jedes ist schön, aber es ist Chopin. Als Beispiel, so ein Personalstil, das ist die Frage, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob inwieweit das bei mir vorhanden ist oder vorhanden sein wird irgendwann, weil man hört ja nie auf, sich zu verändern.
Und woher holst du deine Inspiration für deine Stücke, wenn du jetzt komponieren musst? Gibt es einen Ort, wo du hingehst, von dem du dich inspirieren lässt? Oder?
Ins Jenseits. Nein, Jenseits ist ein Lokal in Wien. Ja. Nein, das war ein Witz. Aber prinzipiell stehe ich auf dem Standpunkt, dass egal was man tut, wenn man nichts erlebt, hat man nichts zu erzählen. Das bedeutet, also ich verarbeite meine Wirklichkeit. In meiner Musik geht es nicht um, weiß nicht, um Applaus der anderen Menschen. Ich spare mir oft wirklich den Psychologen durch meine Musik. Es muss einfach raus. Und ich erlebe viel und das sind halt Eindrücke verschiedenster Entwicklungsstufen, die ich da durchmache. Da gibt es viel im Nachtleben, da gibt es aber auch ein Stück von mir ist meiner Oma gewidmet. Also, aber es stimmt schon, es sind sehr viele Stücke Frauen gewidmet. Ja. Grundsätzlich will ich über meine Stücke weniger sprechen, denn mir geht es darum, dass wenn jemand meine Musik hört, hat er im Idealfall, egal ob es ihm gefällt oder nicht gefällt, aber er hat irgendeine Emotion dazu. Und ich will die Emotion nicht ändern. Das heißt, ich will nichts dazu beitragen, dass der seine Freiheit verliert quasi. Weil wenn ich ihm jetzt genau irgendwie erzähle, was bei mir da abläuft oder warum das so ist, wobei das ja oft gar nicht geht, sagen wir mal so, aber wenn ich das könnte und tun würde, dann nehme ich dem Hörer ja seine Freiheit weg, weil jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine eigene Wahrnehmung und wenn er meine Musik hört oder egal, irgendeine Musik hört, passiert irgendwas. Und zum Beispiel will man bei zeitgenössischer Musik immer Erklärungen haben. Heutzutage ist das ganz wichtig. Im Programmheft muss das Stück erklärt werden. Jetzt, wenn das jemand liest, 10 Minuten bevor er es hört, wird er zwangsläufig, wenn er das hört, dann das mit dem Text in Verbindung bringen. Und wenn er den Text nicht gelesen hätte, hätte er vielleicht ganz andere Ideen zu dem Stück, nämlich eigene. Und um das ist mir eigentlich schon wichtig, dass die Leute selbst was empfinden von ihnen aus, wenn sie das hören. Und nicht das, was ich ihnen vorher sage, weil Musik ist Musik und Text ist Text. Und ich schreibe Musik, damit dann Emotionen entstehen und schreibe keine Texte.
Also das Emotionale ist dir sehr wichtig in der Musik.
Ja, das ist mir ganz wichtig. Deswegen ist halt in der zeitgenössischen Musik diese extreme Avantgarde mit Geräuschkulissen, mit sehr mit Anführungszeichen schrägen Klängen nicht ganz meine Welt. Also ich bin ein unter Anführungszeichen zeitgenössischer Komponist, ich lebe ja auch im Jahr 2016 jetzt, dann da heraus sowieso. Atonal ist die Musik, ja, aber wenn man jetzt das Spektrum dieser zeitgenössischen Musik hernimmt, das ja riesengroß ist, wo sehr viel Elektronik und was Gottes alles reinfließt, teilweise ganz andere Notationssysteme, die mit Noten nichts mehr zu tun haben und. In diesem ganzen Spektrum bin ich ein sehr, nennen wir es einmal bodenständig konservativer zeitgenössischer Musiker. Und das hört man auch, bei mir ist halt schon spätromantisch beeinflusst, die Musik. Weil da halt sehr gute Emotionen auszudrücken sind, finde ich. Und das ist mir wichtig, genau.
hast ja schon einmal daran gedacht, einmal etwas komplett anderes zu machen, also in musikalischer Sicht, einmal wegzugehen von der zeitgenössischen Musik und einmal, was weiß ich, Lieder zu schreiben oder irgendwas ganz was anderes?
Naja, also in dieser zeitgenössischen Musik, die ich schreibe, nimmt man mir sehr schnell ab, dass ich das wirklich als Idealismus und Berufung mache, weil eben Geld verdient man sehr wenig damit. Wenn ich mal viel Geld brauche vielleicht, ja, könnte ich das machen. Ja. Ich könnte zum Beispiel einen Radio-Jingle schreiben oder irgendwas.
Fürs Freirad zum Beispiel.
Ah ja, na ja. Muss man schauen, was da schon gibt, ja, und so weiter. Aber es wäre dann ganz was anderes. Also wirklich in der Musik, die ich jetzt schreibe, da geht es um mein Innerstes. Deswegen ist das auch oft mit Selbstzweifeln und so weiter behaftet, was schwierig ist, aber dann auch wunderschön ist. Weil wenn so ein Stück einmal fertig ist, dann hat man schon die größte Befriedigung. Das hat zwar noch keiner gehört, es wurde auch noch nicht geprobt, nicht gespielt und kein Publikum, aber das ist eine riesen Befriedigung für mich. Wenn ich jetzt diese andere Art von Musik machen würde, was sie nicht ausschließt, da kann man mehr oder weniger erfolgreich sein oder mehr oder weniger sich reinhängen, es wäre halt nicht mein intimstes Inneres. Das wäre halt eher sowas wie Arbeit, Arbeitsmusik, wo man sagt, okay, jetzt mache ich das und vielleicht kriege ich dafür Geld und dann ist das okay. Das wäre nicht mein emotionalstes Ich.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für deine Uraufführung. Bist du schon nervös?
Witzigerweise, ich muss ja bei so einer Uraufführung so gut wie immer nicht selber spielen. Von dem her könnte man glauben, ich bin gar nicht so nervös, weil ich sitze ja auch nur im Publikum und am Schluss gehe ich, sollte jemand klatschen auf die Bühne. Aber natürlich bin ich nervös. Es ist ja immer interessant bei einer Uraufführung. Ich höre das Stück zwar schon in den Proben, aber Proben sind dann immer was Eigenes, weil in den Proben kann man noch viel besprechen. Und dann ist es zwar schön, einmal das in echt zu hören, wie klingt es jetzt wirklich und ist es so, wie ich mir es vorgestellt habe, oder ist es anders? Und wenn es anders ist, ist es schlecht oder gut, weil es kann anders sein und gut. Dann kann man es auch lassen teilweise stellen, die anders sind, wie man sich vorgestellt hat, aber die trotzdem gut wirken. Und dann irgendwann kommt das Konzert. Ja, ich bin schon, sagen wir so, positiv angespannt.
Danke.
Das war ein Gespräch mit dem Tiroler Komponisten Christian Reimeyer, aufgezeichnet im Oktober 2016. Während der Sendung waren folgende Musikstücke zu hören. Am Anfang die Prälude Nr. 2 in D-Dur für Klavier von Christian Reimeyer. Danach der erste Satz des Streichquartetts Nr. 2, Frequenz, ebenfalls von Christian Reimeyer. Dann ein Klavierstück des russischen Komponisten Alexander Skriabin namens Vers la Flamme, der Flamme entgegen, gespielt von Wladimir Horowitz. Weiters wieder zwei Stücke von Christian Reimeyer, X-Thesis für Oboe und Klavier und zum Abschluss die Aura für Violoncello und Akkordeon. Weitere Informationen über Christian Reimeyer findet ihr auf www.komponist-reimeyer.at. Vor kurzem hat Christian Reimeyer ein Arbeitsstipendium des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur erhalten. Wir dürfen uns also im nächsten Jahr auf weitere Musikstücke des Tiroler Komponisten freuen. Danke fürs Zuhören und einen guten Rutsch wünscht Christian Schusterschitz.